Ich möchte zum Anfang beten und dann starten wir rein. Wunderbarer Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt hier haben, dass wir hier zusammen sein können als Familie. Und ich bitte dich, dass du dein Werk, Geist Gottes, an uns tust, an unseren Herzen. Dass du all das nimmst, was du mir aufs Herz gelegt hast und etwas daraus machst, dass jeder dort abgeholt wird, wo er steht. Heiliger Geist, wir sind angewiesen auf deinen Dienst. Du bist unser Lehrer und wir machen uns abhängig von dir. Ich bitte dich, dass du all das wegnimmst, was uns jetzt irgendwie die Gedanken vereinnahmen möchte, unsere Kraft rauben möchte, dass wir einen klaren Blick haben auf dich und dass wir wieder ganz neu oder wieder Jesus sehen als das Zentrum, der so wichtig ist, den wir so sehr brauchen. Sonst könnten wir nicht hier stehen. Sonst hätten wir kein Recht, uns Christen zu nennen und Gemeinde Jesu Christi. So, Jesus, wir wollen dich erhoben sehen und wollen deine Gerechtigkeit sehen. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir befinden uns ja in unterschiedlichen Predigtreihen bei uns in der Netzwerkgemeinde. Ich predige derzeit über ein paar Attribute, Eigenschaften von Gott und seines Wesens. Hab da schon zwei Predigten Einführung gegeben, habe über die Allgenugsamkeit Gottes gesprochen, über die Güte Gottes, über die Heiligkeit Gottes und möchte noch ein Stück weitergehen, das noch ein paar Predigten weiterführen, weil das Ziel dieser Predigtreihe ist es auch, nicht euch mit mehr Wissen zu füllen über Gott. Das könnt ihr auch, indem ihr irgendwelche Dogmatiken aufschlagt oder sonst irgendwas tut oder schlau googelt, sondern dass ihr etwas mit an die Hand kriegt, Bibelstellen, Informationen über Gott, die ihr aber selber nehmt und mit ins stille Kämmerlein nehmt, mit in euren Alltag nehmt, um Gott zu erkennen, weil ich glaube, das ist das Größte, was es gibt, was wir erreichen können auf dieser Welt, Gott zu erkennen, mehr und mehr, wie er ist, welche Wesenscharakterzüge er hat. Und das verändert unseren Blick auf unseren Alltag, wie wir an Dinge gehen. Das wird unsere Emotionen verändern. Das hat Einfluss auf alles in unserem Leben. Und wir werden in schwierige Situationen kommen in unserem Leben. Wir haben vor uns gesungen, du schenkst mir Freude im Leid. Und wir können trotzdem eine Zuversicht haben, eine Freude haben, weil wir unseren Gott kennen. Und das ist das Entscheidende. Weil jedes Leben sieht anders aus. Jeder hat ein anderes Leben. Aber der Gott ist der gleiche, der hinter unserem Leben steht, an dem wir glauben und dem wir unser ganzes Vertrauen schenken wollen. Und heute möchte ich über ein Thema mit euch reden, was jetzt nicht unbedingt das populärste ist, was ich aber aufs Herz bekommen habe, und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Oder man kann auch sagen, Gott der Richter oder der gerechte Gott. Da spielen viele Komponenten rein und es ist auch ein großes Feld und die Bibel ist voll von Gerechtigkeit und von Rechtsprechungen und von Gericht. Und wir gucken uns heute so ein bisschen was dazu an. Und ich hatte eigentlich vor, über was anderes zu predigen. Man denkt ja dann immer schon so nach, wenn man weiß, okay, da predige ich wieder. Hat sich alles ein bisschen verschoben, aber hatte ein anderes Thema, das mache ich das nächste Mal. Und dann war der 9. Mai, ich weiß es noch genau, weil das war der 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Der ein oder andere wird diesen Namen kennen, wahrscheinlich die Deutschen kennen den sehr gut. Unsere Internationals, Sophie Scholl war eine junge Dame, Anfang 20, ich kann gar nicht genau sagen, wie alt sie war, die in einer Studentenbewegung während des Zweiten Weltkriegs Widerstand geleistet hat gegen das Unrechtsregime von Adolf Hitler. Das aber auf eine ganz friedliche Weise, indem sie einfach Schriften verfasst haben, wo sie geschrieben haben, was falsch läuft und die verteilt haben. Und einmal ist das aufgeflogen, als sie das in der Universität, ich glaube, das war in München, getan haben. Und darum geht's eben auch in dem Film. Und ich habe den recht nüchtern geguckt, ist aber ein sehr guter Film. Also das können die Deutschen, Historienfilme. Und der Film war dann relativ am Ende und sie steht vor dem Gericht. Überall Nazis, die größten Nazi-Schergen, und der Richter total voreingenommen, weiß genau, welches Urteil er sprechen wird. Es gibt keine Möglichkeit auf eine faire, gerechte Verhandlung. Und sie und ihr Bruder und noch ein weiterer Mitstreiter werden alle zum Tode verurteilt. Und Entschuldigung. An einer Stelle kommt dann der Vater von ihr rein. Die Gerichtsverhandlung ist eigentlich fertig. Das Gerichtsurteil ist gesprochen. Tod durch, ich weiß es gerade nicht, erschießen. Durchs Beil. Und der Vater will auch noch was sagen und der Richter schickt ihn raus. Und das Letzte, was der Vater zuruft zu den Nazischergen ist, es gibt noch eine andere Gerechtigkeit. Und das, wie gesagt, ich habe den Film sehr nüchtern gesehen und ihr merkt das jetzt, das hat mich sehr, sehr tief getroffen, weil es so wahr ist und so eine wichtige Wahrheit ist. Es gibt noch eine andere Gerechtigkeit in dieser Welt. Und wenn wir uns die Welt anschauen, mit all dem Übel, all der Korruption, all dem Mist, den wir sehen, und wir unseren Gott kennen, wissen wir, wie gut das ist, dass es diese Gerechtigkeit gibt, wenn ich an unsere verfolgten Geschwister denke, die Tag für Tag für ihren Glauben leiden, unberechtigt, dass es eines Tages einen gerechten Richter geben wird, der aufstehen wird und für all das, was angetan wurde, all das Unrecht, Rechenschaft verlangen wird. Und deswegen ist dieses Thema so ein wichtiges Thema und wir sollten uns vor dem nicht scheuen. Und vor allen Dingen wir Christen, die wir kommen ja darauf jetzt gleich zu sprechen, die wir eine Lösung haben für dieses Gericht, sollten uns auf diesen Tag freuen und es dieser Welt verkündigen, dass es eine andere Gerechtigkeit gibt und dass sich jeder eines Tages verantworten wird. Und so will ich mit euch drei Punkte durchgehen. Zuerst kurz anschauen, was die Bibel, kurz, das wird ja der größere Punkt, was die Bibel über die Gerechtigkeit Gottes sagt, über diesen Wesenszug von Gott. Dann möchte ich mit euch Jesus anschauen, unseren Richter. Und zum Schluss, wenn wir noch Zeit haben, noch ein paar praktische Dinge, wie wir Gerechtigkeit in unserem Alltag leben können, ganz praktisch. Dieses Thema ist auch sehr mit Heuchelei, wenn man sich mit Nichtgläubigen unterhält, verbunden. Wenn man so redet über Gericht, da will eigentlich keiner drüber reden, weil jeder von sich ja so denkt, ja, mir kann eh nichts passieren und selbst wenn es ein Gericht gibt, ich habe ja eigentlich niemandem was angetan und bin eigentlich ein feiner Kerl, aber hier, Hitler und Mao und Stalin, das sind die Schlimmen, die müssen alle verurteilt werden. Ja, die werden alle verurteilt, aber wie wir auch noch hören werden und wie wir es wahrscheinlich schon wissen, es ist keiner vor Gott gerecht. Und das müssen die Leute erkennen, dass auch sie vor einem heiligen Gott Rechenschaft ablegen müssen. Das Problem ist in unserer Gesellschaft so häufig, dass wir uns vergleichen mit einem anderen Menschen, der schlechter ist. Und du wirst immer jemanden finden, der äußerlich betrachtet schlimmer ist, schlimmere Sachen macht und wirst dich aufplustern und denken, du bist ja eigentlich ein ganz Guter. Und erstmal davon Leute zu überzeugen, dass das nicht der Fall ist, ihnen ihr Herz zu zeigen, das ist erstmal die Grundlage, um zu verstehen, dass es ein Gericht kommt und dass ein Gericht kommen wird und jeder vor Gott Rechenschaft ablegen muss über das, was er tut. Und das Entscheidende ist aber, wenn wir auch mit Menschen über die Gerechtigkeit Gottes reden, was ja auch seine Gebote mit einschließt, ja, die können wir nicht ausschließen, weil daran wird geprüft, ob wir gerecht sind vor Gott oder nicht. Deswegen sind die Gebote gegeben, um uns zu zeigen, dass wir vor ihm nicht bestehen können. Aber das Ziel sollte nicht sein, dass wir die Menschen in irgendwas reindrücken. Ja, du musst jetzt diese Gebote halten, weil wir auch wissen, wir werden das eh nicht aus unserer Kraft heraus schaffen. Sondern, dass wir den Menschen zeigen, dass es einen gerechten Gott gibt und dass das, was er sagt, was er spricht, all die Gebote, die er gibt, dass das ein Kompass ist für unser Leben. Es ist so etwas Herrliches und wenn man in die Welt schaut, wie orientierungslos die sind, die jungen Menschen, wenn man sich so beschäftigt, wie orientierungslos manche Christen sind, dann erkennt man, wie wichtig es ist, dass wir auch die Gesetze, die Gebote Gottes verkündigen, weil sie uns Orientierung geben. Und es ist auch noch in unseren Köpfen so drin, häufig bei uns Christen, dass wir denken, die Gebote sind irgendwas, die uns die Lebensfreude nehmen wollen, die uns irgendwas wegnehmen wollen. Aber das ist eine Lüge. Die Gebote sind etwas Gutes. Die Gebote sind heilig. Die Gebote sind gerecht. Könnt ihr nachlesen im Römerbrief. Dass alle Gesetze, dass das Gesetz heilig, das Gebot heilig, gerecht und gut ist. Römer 7, 12. und dass es eben nicht etwas ist, was uns Lebensfreude nehmen will, sondern dass auch seine Gesetze und sie als Grundlage unseres Lebens zu nehmen, das bedeutet auch in der Gerechtigkeit Gottes unter anderem zu leben, in seinen Weisungen, in seinen Satzungen zu wandeln, dass das etwas ist, was unser Leben erfreuen wird, dass das etwas ist, was uns Freude schenken wird. Wir können auch im Römerbrief lesen, Kapitel 14, da sagt Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. So Gerechtigkeit können wir nicht loslösen von solchen Dingen wie Friede und Freude. Ja, und Petrus spricht davon, dass eines Tages dieses Reich Gottes kommen wird, wo es keine Ungerechtigkeit mehr geben wird, wo Gerechtigkeit herrschen wird. Und wenn wir uns vorstellen, dass das Reich Gottes das Schönste ist, was es gibt, tausendmal, abermillionenmal besser als diese Erde, dann muss Gerechtigkeit etwas Wunderbares, etwas Herrliches sein. Und ich glaube auch, und wir sehen es auch in der Bibel, wenn ein Volk nach den Gesetzen Gottes handelt, nach den 10 Geboten handelt, wenn wir das mal runterbrechen auf 10 Gebote, dass ein Volk florieren wird, dass es einem Volk gut gehen wird. Und wir können beten für unser Land, dass Gerechtigkeit hier einzieht, dass Menschen die Augen geöffnet werden für die Gerechtigkeit Gottes und wie herrlich es ist, diese Gesetze zu haben. Wir werden das nur erkennen, wenn Gott uns die Augen dafür öffnet. Und wenn wir über Gerechtigkeit reden, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes uns anschauen, ist es auch existenziell wichtig, dass wir uns das Wort Gottes zur Hand nehmen. Weil schnell kommen wir dahin zu sagen, naja, Gott ist jetzt so und die Gerechtigkeit, naja, da kann man ein bisschen Abstriche machen. Das Wort Gottes ist klar und das sollten wir immer als Prüfstein nehmen, wenn wir über Gottes Gerechtigkeit nehmen. Sowieso bei allen Themen, aber Gerechtigkeit ist ein heißes Eisen und all dieses Thema. Ich habe euch mal exemplarisch 2 Bibelstellen mitgebracht, einfach, dass ihr seht, Gott ist gerecht, die Bibel sagt es uns. So können wir zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 4 lesen. Er, also Gott, ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun, ja alle seine Wege. Alle, dick unterstreichen. Alle seine Wege sind gerecht. Das heißt, alles, was Gott tut, ist ein wichtiger Punkt auch bei dem Thema Gottes Gerechtigkeit, ist gerecht. Er tut nichts Unrechtes. Er tut nichts Ungerechtes. Und dann geht's weiter. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. 5. Mose 32, Vers 4. Und in einer anderen Bibelstelle können wir lesen, im Psalm 11, Vers 7, denn der Herr ist gerecht. Er liebt Gerechtigkeit. Gott liebt Gerechtigkeit. Er macht sich eins mit Gerechtigkeit. Er hasst Unrecht, was immer auch aus der Sünde fließt. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Und weil unser Gott gerecht ist, weil es sein Wesen ist, muss er auch richten, muss er Urteile sprechen. Man kann das eine nicht vom anderen trennen, man kann nicht einen gerechten Gott wollen und am Ende einen, der keine Urteile spricht, der nicht verurteilt. Das funktioniert nicht. Dieser Gott wäre nicht anbetungswürdig, weil es letztendlich bedeutet, es ist ihm eigentlich egal, was wir hier machen. Es ist ihm egal, wenn kleine Kinder getötet werden, es ist ihm egal, wenn Männer Frauen betrügen oder Frauen Männer betrügen und so weiter und so weiter. Aber es ist ihm nicht egal. Er liebt Gerechtigkeit. Wir können uns das einfach vorstellen, ja, was das Schlimmste, was auf dieser Erde passieren kann, wahrscheinlich was mit Kindern zu tun hat, dass jemand ein Kind umbringt und ein Richter kriegt das zu hören und er sitzt da und reagiert nicht und sagt sich, ja, ist halt so. Wie würden wir so einen Richter bezeichnen? Nicht als einen Richter, der Liebe hat. Wir würden ihn als passiv und ängstlich und zurückgezogen und dass ihm alles egal ist. Aber so ist unser Gott nicht. So ist unser Gott nicht. Und das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen. Gott muss richten, weil es ein Ausdruck seiner Liebe ist und dass ihm das nicht egal ist, was auf dieser Erde passiert, was mit dir passiert, was mit anderen Menschen passiert. Und wir können, wenn ihr das nicht glaubt, ihr könnt einfach mal die Bibel durchschlagen, einfach mal durchblättern, euch mal so überlegen, wo Gott überall richtet, schon allein in der Bibel. Ja, da werdet ihr ganz, ganz viele Geschichten entdecken, die vom Gericht und von Richtersprüchen und von Strafen Gottes sprechen. Ja, das geht los bei Adam und Eva, dass er das Urteil sprechen muss, sie aus dem Garten zu vertreiben, weil sie seinen Geboten nicht gehorcht haben. Es geht weiter bei Noah, wo Gott sagt, dass er betrübt ist in seinem Herz, weil das Menschenherz von Jugend auf böse ist und er quasi die ganze Menschheit vernichtet aufgrund ihrer Ungerechtigkeit und Noah am Leben lässt. Wir sehen das dann bei Sodom und Gomorra, wie eine ganze Stadt auslöscht und Noah Lot und seine Familie rausholt. Wir sehen es im Exodus, als Gott das Volk Israel befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Wir sehen es aber, wie auch Gott an seinem Volk selber handelt, als sie das goldene Kalb anbeten und wie er Urteile spricht. Wir sehen es bei den Söhnen von Aaron, Nadab und Abihu, die fremdes Feuer darbringen und auf der Stelle getötet werden von Gott. Und das könnte ich jetzt noch weiter sehen. Das ganze Richterbuch ist voll von Gerichten Gottes. Ja, die Hinwegführung Israels nach Babylon. Und auch im Neuen Testament. Hananias und Sapphira, die Gott betrügen, weil sie Geld für sich behalten und auf der Stelle das Gericht erhalten. Und ein letztes Beispiel, Herodes in der Apostelgeschichte 14, der sich Gott gleich macht und auf der Stelle von Würmern zerfressen wird. So, wir können daraus erkennen, und wenn ihr das mal, das ist jetzt so, was mir eingefallen ist, ich habe ja noch mehr stehen, ihr könnt ja mal drüber nachdenken, was euch noch so einfällt. Und das Interessante, was dabei auffällt, ist, dass mal Gott selbst das Gericht vollstreckt, es selber ausführt, wie zum Beispiel bei Herodes, da hat keiner eingegriffen, oder bei Hananias und Sapphira, Gott hat eingegriffen und Gericht geübt. Wir sehen es aber auch, dass er Menschen gebraucht, um Gerichte zu vollstrecken. Wir sehen das bei dem, was ich schon gesagt habe, als das Volk Israel nach Babylon geführt wird. Ja, Habakuk hat diese Vision und weiß, oh, die sind ja noch schlimmer, aber Gott gebraucht solche Völker, die noch schlimmer sind als andere Völker, um Gerichte zu tun. Wir sehen das, dass er es auch, und wir sehen, also, dass es Menschen verüben und Gott verüben, und dann sehen wir auch, dass Gerichte an Gottes Volk selbst geübt werden, wie beim goldenen Kalb. Und dass er aber auch Gerichte an anderen Völkern vollstreckt, wie beim Exodus bei Ägypten. Und egal wie man es nimmt, aber eine Sache steht fest, Gott richtet. Gott ist ein Richter, Gott schafft Gerechtigkeit, wo Ungerechtigkeit herrscht. Und er tut das deshalb, weil es sein Teil ist, weil es zu ihm gehört. Er kann sich nicht von der Gerechtigkeit lossprechen. Es ist sein Charakterzug, Gerechtigkeit. Und er ist auch der Einzige, der festlegt, was Recht ist. Er ist der Einzige, wer festlegt, was Gerechtigkeit bedeutet. Denn wenn das von irgendjemand anderem festgelegt werden würde, dann wäre dieses Etwas, was auch immer das ist, über Gott. Aber Gott ist derjenige, der festlegt, was gut, was recht ist. Und deswegen können wir so dankbar sein für sein Wort. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so auf die Welt schaut, sie sich anschaut, wie sie gerade auch wieder im Chaos versinkt. Fragen wir uns schon, wo ist da Gott? Wo ist da Gerechtigkeit? Das werden sich wahrscheinlich, wir sind davon hier nicht so betroffen, aber Geschwister, die unter Verfolgung leiden, fragen, warum passiert uns das, die wir doch deinem Namen Ehre geben wollen, die wir doch in deinen Gesetzen wandeln wollen, die wir doch dir wohlgefällig sein wollen. Warum geschieht uns diese Ungerechtigkeit und warum geht es anderen, die ganz offensichtlich an deinem Wort vorbeileben, an deinen Wahrheiten vorbeileben, besser als uns? Und wahrscheinlich bin mir ziemlich sicher, dass du dir diese Frage auch schon oft gestellt hast. Und es ist gut, dass wir uns diese Fragen stellen und es ist gut, dass wir ehrlich sind vor Gott. Wir dürfen das zu ihm bringen, unser Unverständnis über Dinge. Es wird nur gefährlich, wenn wir Gott anklagen und sagen, wir wüssten es eigentlich besser, wie es laufen sollte. Das können wir auch bei Hiob beispielsweise lesen, wo Gott ihm dann antwortet, ja, du willst mir jetzt die Schuld in die Schuhe schieben, damit du gerecht dastehst. Aber er, wir haben es gehört, er ist der Gerechte, er macht keine Fehler. Theoretisch klingt das gut, aber in der Praxis fällt uns das schwer zu glauben, wenn es soweit ist. Und deswegen brauchen wir Gottes Erkenntnis. Deshalb ist es so wichtig, ihn mehr und mehr zu erkennen in unseren Herzen und dass es nicht einfach nur in unserem Kopf hängen bleibt. Aber eins kann ich dir versprechen, auch wenn du dich fragst, warum ist diese Welt so ungerecht, warum geht es der und der Person so schlecht? Es gibt eine Antwort darauf, die wir jetzt noch nicht sehen. Aber beispielsweise der Psalmist, also Asaf in Psalm 73 hat diese Vision. Er fragt sich genau das, was ich gerade geschildert habe. Warum geht es den Gottlosen so gut und mir, der ich doch dir nachfolge, der ich dir doch wohlgefällig leben will, mein ganzes Leben für dich niedergelegt habe, warum geht es mir so schlecht? Warum erfährt mir so viel Unrecht? Und dann kriegt er diesen Switch und hat diese Vision oder was auch immer er dort sieht, eine Eingebung, ein Gedanken, er sieht auf das Ende. Er sieht auf diesen Tag X, den Tag des Herrn. Dieser Tag, wo Jesus wiederkommen wird und wo es ein letztes, großes, abschließendes Gericht geben wird. Das Wesen Gottes ist die Garantie dafür, dass jedes Unrecht eines Tages vergolten wird. Und das sollte uns aufhorchen lassen, uns freudig stimmen und gleichzeitig ehrfürchtig stimmen. Weil Gott der Richter ist, wird eines Tages, auch wenn wir es jetzt vielleicht noch nicht sehen, manchmal sehen wir, wie Gerechtigkeit geschaffen wird durch Gott, manchmal passiert es nicht gleich, sehen wir in der Schrift auch genauso. Aber Gott wird an diesem Tag Gerechtigkeit schaffen und es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben. In seinem Reich kann keine Ungerechtigkeit sein. Und ich sage dir, und das ja, ist ein wichtiger Punkt, es ist wichtiger, so viel wichtiger, dass du mit Gott im Reinen bist, dass du Frieden mit Gott hast, dass du mit Jesus eng wandelst und Unrecht erfährst auf dieser Welt, als ein Leben ohne Unrecht zu erfahren führst, aber du im Krieg mit Gott stehst. Und das ist diese Mahnung, die uns auch die Gerechtigkeit Gottes immer wieder vor Augen hält. Schließe Frieden mit Gott. Lebe in Reinem mit ihm. Auch wenn es dir Nachteile bringt, hier auf dieser Erdenzeit. Es gibt ein anderes Gericht. Eine andere Gerechtigkeit. Und die Lehre vom Gericht und von Gottes Gerechtigkeit zeigt uns auch, dass diese Geschichte, diese Erde auf ein Ziel entgegengeht, auf ein Ende entgegengeht. Das Gericht bedeutet, dass das Böse ganz sicher, vollständig und auf ewig beseitigt werden wird. Das Gericht bedeutet, dass sich der Wille Gottes letztendlich vollkommen erfüllen wird. Gott bekommt das, was er will. Gerechtigkeit. Und deshalb, ihr Lieben, nochmal, wir haben diesen großen Schatz, dieses Wort, was uns Orientierung gibt in einer orientierungslosen Gesellschaft. Und der Prophet Jesaja kündigt es an, es werden Zeiten kommen, wo Menschen Böses gut und Gutes böse nennen können. Wenn nennen werden, da können wir aufstehen und sagen, Gott hat etwas anderes gesagt. Gott betrachtet das als Sünde. Gott betrachtet das als gut. Und das ist eigentlich schon etwas Praktisches, was ich eigentlich am Ende erst sagen wollte, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht einlullen lassen von dieser Gesellschaft, von dem, was normal ist, von dem, wie wir zugeballert werden in den Medien und wo man sich so auffällt und auch in christlichen Kreisen sich Meinungen immer mehr verstreuen, wo man sagt, es entspricht nicht dem Willen Gottes Aber man merkt das gar nicht und es schleicht sich so ein und man wird immer ein Stück weit passiver und liberaler. Aber Gott ist nicht political correct, die Bibel ist nicht political correct. Und wir sollten uns davor hüten, und das ist meine Ermutigung an euch, ja, uns in Einheitsbrei hineinzugeben, sondern klar aufzustehen, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo uns das Wort Gottes sagt, das ist ungerecht. Und dafür aufzustehen und die Stimme zu erheben, weil es immer weniger werden in unserer Gesellschaft. Das wird vielen nicht gefallen und der Gegenwind wird groß werden, aber es lohnt sich, weil es Gott Ehre gibt und weil es Menschen hoffentlich Recht verschafft. Ein letzter Punkt noch zu Gerechtigkeit Gottes. Es ist wichtig, dass wir uns auch bei diesem Thema vor Augen halten, dass Gott alles sieht. Viele Menschen fühlen sich sicher in der Nacht, in der Dunkelheit, hinter den Gemäuern. Keiner sieht es, was sie tun für Schandtaten, wie sie mit Frauen umgehen, wie sie mit Kindern umgehen. Männer vor allen Dingen. Ich kann das als Mann sagen. Diese Männer ansprechen. Gott sieht das und er wird es richten. Er wird es verurteilen. Es kommt dieser Tag, die Bibel sagt es, wo alles offenbar werden wird. Und das sollte uns, die wir Gott kennen, auch ehrfürchtig stimmen, dass Gott immer dabei ist und gleichzeitig aber auch so eine Zufriedenheit und eine Gelassenheit geben. Gott weiß es. Gott weiß es, was passiert. Und er ist auch jetzt hier bei mir und er sieht auch, was mir gerade an Unrecht passiert. Ihm entgeht nichts. Komme ich zu dem zweiten Punkt. Dieser Tag X, dieses letzte Gericht, es steht bevor. Seit Jesus das erste Mal gekommen ist, ist die Vorbereitung für diesen Tag da. Ja, jeder dachte in jedem Jahrhundert, er ist da, dieser Tag. Ich sage jetzt nichts dazu und werde keine Prognosen abgeben. Aber ich weiß, ja, dann würde die Predigt wahrscheinlich viele Klicks bekommen. Ich weiß, dass dieser Tag kommen wird und dass der jeden Tag kommen kann. Und dieser letzte Tag, die Bibel zeigt es uns, an diesem Tag wird jeder von uns, die wir hier stehen, schuldig gesprochen. Paulus schreibt es im Römerbrief, dass da keiner ist, der Gutes tut, keiner gerecht ist, dass alle Welt vor Gott schuldig ist. Lest euch das mal durch in Römer 3. Es gibt keinen Gerechten auf dieser Erde. Es gibt nur einen Gerechten und das ist Jesus Christus. Er ist der Vollkommene, der Gerechte. Und er ist auch der Einzige. Er ist der Einzige, der unsere Fahrkarte, wenn man das so sagen will, unser Schein ist, um durch dieses Gericht durchzukommen, um gerecht gesprochen zu werden. Gott nannte einen Abraham gerecht, Gott nannte einen David im Alten Testament gerecht, einen Mose, alle Leute, die aber irgendwo versagt haben. Und er hat sie damals schon gerecht gesprochen, weil sie an ihn geglaubt haben und weil er wusste, es kommt dieser eine Tag, an dem er durch Jesus Christus Gerechtigkeit schaffen wird. Denn eigentlich war Gott in unseren Augen in einem Dilemma, denn in Sprüche 17, 15 heißt es, wer den Gottlosen der gerecht spricht, dem ist der Herr ein Gräuel. Oder den Ungerechten kann man auch übersetzen. Wer den Ungerechten gerecht spricht, ist dem Herrn ein Gräuel. Es gab nur eine Option in diesem Universum, dass du und ich Gerechtigkeit vor Gott empfangen können. Und das sehen wir am Kreuz von Golgatha. Und da müssen wir immer wieder, eigentlich bei jedem Thema hinschauen, auf dieses Kreuz, wo dieser unfaire Tausch stattfand, dass der Gerechte für Ungerechte starb. Dass Jesus zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gerechtigkeit erfahren. Im Kolosserbrief, im Kapitel 2, Vers 14, schreibt der Apostel Paulus, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Wir haben alle eine Schuldschrift. Keiner ist schuldlos. Aber er hat sie ausgelöscht. Und das ist das Entscheidende. Es gibt Leute, die denken, ja, warum vergibt Gott nicht einfach so? Warum spricht er nicht einfach, ja, jetzt ist hier vergeben, warum brauchst du dieses Opfer? Weil Gott sich darin in seiner Gerechtigkeit offenbart, weil er Schuld nicht ungestraft lassen kann. Es muss bezahlt werden. Ich habe es am Anfang euch gesagt. Wenn er keinen Richterspruch machen würde, wären wir ihm egal. Und darin erweist Gott seine Liebe zu uns. Dass Christus für uns gestorben ist. Dass Gott darin zeigt, ich bin mir selbst treu, ich bin gerecht. Und weil Christus für euch am Kreuz gestorben ist, könnt ihr auch vor mir, vor meinem Thron, vor meinem Richterspruch bestehen. Halleluja. Das ist die Verheißung, die uns die Bibel gibt. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es gäbe noch Dutzende Bibelstellen, die man aufzählen könnte, wo diese Wahrheit so deutlich wird, diese herrliche Wahrheit, dass Gott uns in Christus gerecht spricht und uns anschaut wie seinen eigenen Sohn, der ohne Fehler ist. Ein kleiner Spoiler. Wer wird das Gericht führen am letzten Tag? Wer wird der große Weltenrichter sein? Die Bibel stellt ihn uns vor. Es ist Jesus, unser Erlöser, höchstpersönlich, der die Richtsprüche Gottes aussprechen wird. Ja, wer das nicht glaubt, Johannes 5, 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Der Sohn wird die Richtersprüche durchführen. Und deshalb, wenn du jetzt hier sitzt, vielleicht bist du noch immer nicht im Reinen mit diesem Jesus. Du bist äußerlich betrachtet gerettet und machst alles, was alle machen, aber vielleicht merkst du in deinem Inneren, ich habe noch keinen Frieden mit diesem Gott. Ich habe noch keine gefühlte Gerechtigkeit, ich fühle mich noch nicht gerecht. Dann nutze heute diesen Tag, um auf die Knie zu gehen und zu Jesus zu rennen, denn weg von ihm ist immer der falsche Weg. Die Tür ist offen, die Hand von Gott ist ausgestreckt. Ja, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt steht Jesus da, und auch wenn du das siehst, jetzt dieses Video, Jesus steht da und streckt seine Hand entgegen und will dich retten und will dich gerecht sprechen. Und mit der anderen Hand hält er diesen gerechten Zorn zurück, der ausgeschüttet werden wird am letzten Tag über alle Ungerechtigkeit. Aber wenn dieser Tag des Gerichts kommt, dieser Tag des Herrn, wird Jesus beide Hände heben müssen, weil er absolut gerecht ist und wird verurteilen müssen. Aber es gibt noch die Möglichkeit zur Umkehr. Halleluja, so gnädig ist unser Gott, dass er uns diese Gelegenheiten gibt, Buße zu tun. Sonst würden wir alle auf der Stelle tot umfallen. Als Richter ist Jesus das Gesetz und als Erlöser ist er das Evangelium. Er ist beides. Er ist gerecht und voller Gnade. So, den letzten Punkt noch ganz kurz möchte ich euch ein paar Gedanken mitgeben, wie wir diesen gerechten Gott, wie wir das, was wir auch erfahren haben am Kreuz auf Golgatha, wie wir das in unser Leben, auf unser Leben übertragen können. Denn wir sind dazu aufgefordert, gerecht zu leben. Gerecht vor Gott, gerecht in dieser Welt, gerecht in diesem Land. Jesus sagt in Matthäus 5, 6 in seiner Bergpredigt, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und das Erste, was es heißt, in Gerechtigkeit zu wandeln, ist im Evangelium zu wandeln. Es ist das Evangelium zu verkündigen, es den Menschen zu erzählen. Denn wir sehen so viel Ungerechtigkeit in der Welt. Wir sehen Kriege. Wir sehen Missbrauch. Wir könnten alle Waffen in dieser Welt wegnehmen, was von vielen gefordert würde, und es würde keine Gerechtigkeit einziehen auf dieser Welt. Weil die Herzen hinter den Waffen das Problem sind. Und das Evangelium schenkt uns aber diese Hoffnung. Und wir haben es selber erfahren, hoffe ich, dass Jesus unser steinernes, unser egoistisches, machtgeiles Herz rausreißt und uns ein neues, fleischerndes Herz gibt, voll mit Mitgefühl, mit dem Streben nach Gerechtigkeit, unsere Stimme zu erheben für die Ungerechten. Für die, die nicht für die Ungerechten, also auch, aber für die, die unrecht behandelt werden. Und als zweites sollten wir nicht nur das Evangelium verkündigen, sondern es in unserem Leben praktisch anwenden und auch dementsprechend leben. Ja, wir sind nicht freigesprochen, jetzt die Gebote Gottes mit Füßen zu treten. Ich denke, das wissen wir alle. Sondern gerade sollten wir dadurch eine Lust bekommen, weil uns die Augen aufgetan haben, dass das, was Gott spricht, vollkommen gut ist und dass es gut ist, nach seinen Satzungen und Geboten zu wandeln. Und ich glaube, das ist es, was unser Land, was diese Welt braucht, dass da Leute sind, die Werte haben, die Tugenden haben, die einen klaren Blick haben, die wissen, was das Ziel von allem ist, die wissen, warum sie leben und die voll sind von einer Barmherzigkeit, weil sie selber Barmherzigkeit erlebt haben. So, ich ermutige euch wirklich, diese Werte zu leben auf eurer Arbeitsstelle, in eurer Nachbarschaft, in eurer Familie. Nicht bei den Dingen mitzumachen, die normal sind, sondern etwas anderes zu tun. Nicht mitzulästern. Und was es noch so für Themen gibt, nicht auf Geld scharf zu sein und was uns die Welt alles anbietet, sondern genau andersrum zu denken. Und in Gottes Satzungen und Weisungen zu wandeln. Und das ist es übrigens, was Jesus was Johannes uns in seinem Brief sagt, dass wer Jesus liebt, wird seine Gebote halten. Und da gehört ja viel dazu. Das schließt Liebe ein. Wir denken dann immer gleich an, keine Ahnung, was wir so denken, wenn wir Gebote hören, aber Liebe deinen Nächsten ist ein Gebot. Liebe Gott ist ein Gebot. Aber es ist nur leicht, diese Gebote zu halten, wenn wir es gemeinsam mit Christus tun. Der, der uns gerecht gesprochen hat, ist auch der Einzige, der uns dabei helfen kann, in Gerechtigkeit zu wandeln auf dieser Erde. Und wenn du merkst, es passiert nichts und du siehst Unrecht vor deinen Augen, dann gebe ich dir auch den Tipp mit, tue das, was du tun kannst, aber bewahre dein Herz dabei. Paulus sagt das selber auch, dass wir uns nicht selber rächen sollen, wenn uns Unrecht passiert, sondern dass wir Gott den Raum geben sollen, Recht zu sprechen. Und das kann hier auf dieser Erde schon passieren, aber es wird definitiv passieren. Wir haben es gehört am letzten Tag. Und der allerletzte Punkt, den ich euch mitgeben möchte, denkt mal drüber nach, jetzt in diesem Moment, was ist es, was euch so richtig in Wallung bringt? Was regt euch so richtig auf, wenn ihr in die Welt schaut? Welche Ungerechtigkeit ist da, die euch ganz besonders nahe geht? Und ihr sagt, das kann doch nicht sein. Und wenn du da jetzt was hast, was da in dir hochspringt, dann nimm das und tue etwas. Werde aktiv in diesem Bereich. Bete für die Machthaber oder was weiß ich, was dir aufs Herz gekommen ist. Öffne deinen Mund, um dieses Unrecht anzusprechen. Für mich ist es das Thema, was immer wieder hochkommt, das Thema Abtreibung. Du setzt dich immer in ein Wespennest. Immer. Wenn du damit anfängst, wirst du von allen Seiten bombardiert. Aber ich glaube und bin der festen Überzeugung, dass es Sünde ist und Ungerechtigkeit ist, dass jedes Jahr in unserem Land über 100.000 Babys getötet werden. Und ich werde meinen Mund nicht davor verschließen. Auch wenn die Gesellschaft etwas anderes immer mehr sagt und wenn immer mehr Rechte durchgedrückt werden sollten und selbst Amnesty, die für Menschenrechte eintreten, sagen, das ist alles ein Menschenrecht, andere Menschen zu töten. Es gibt Lösungen. Es sind häufig komplizierte Sachverhalte, aber es gibt Lösungen und wir sollten es nicht ertragen, dieses Unrecht, auch in unserem Land. Der Vers, der mir dabei immer hilft, ist, tue deinen Mund auf für den Stummen. Für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind, tue deinen Mund auf, richte recht und verteidige den Elenden und den Armen. Und wenn einer stumm ist, dann sind es diese Kinder, die überhaupt nicht reden können. Das ist ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr aufbringt, was auch sehr emotional ist, wo man dann auch manchmal lieber mal nichts sagt, das ist auch okay, aber wo es mir so eine Hoffnung gibt, Gott sieht alles und er weiß genau, welches Recht Urteil zu sprechen ist. Und dennoch möchte ich nicht untätig sein, weil Gott mich dazu auffordert, meine Stimme vor allen Dingen für die Verachteten, für die, die keine Stimme haben, sie zu erheben, denn Gott hat das Schwache, das Verachtete in der Welt erwählt und er hat es uns am Kreuz gezeigt. Und so möchte ich schließen, nochmal mit der Zusammenfassung letztlich, das, was wir gehört haben, Gott ist gerecht. Punkt. Das ist sein Wesen. Und um selbst gerecht zu werden vor Gott, um selbst vor ihm bestehen zu können, brauchen wir Gott. Und um in seinen Rechtssprüchen zu wandeln, um in Gerechtigkeit zu wandeln, dass das in unserem Leben auch überfließt, diese Gerechtigkeit, brauchen wir Gott. Wir sind so abhängig von ihm. Und deswegen wollen wir ihm alle Ehre geben. Und Jonathan, vielleicht kannst du nach vorn kommen, dass wir noch ein Lied gemeinsam singen. Und dass du das jetzt nimmst, das Gehörte. Und das, was dich in diesem Moment angesprochen hast, dass du das vor Gott bewegt. Sei es dein eigener Zustand Gott gegenüber, sei es die Ungerechtigkeit in der Welt, sei es, dass du Dinge nicht verstehst, die Gott tut. Bring ihm das ganz ehrlich vor seinen Thron. Er hört dir zu, er ist hier und er hört jeden Einzelnen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gerecht bist und dass du Unrecht nicht ungestraft lässt. Ich danke dir, dass es diesen einen Tag geben wird, der kommen wird, der auf der einen Seite so erschreckend sein wird und gleichzeitig so voller Freude. Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist uns jetzt durchleuchtest, wo wir stehen dir gegenüber und dass du uns auch einen Hintertritt gibst, ja, wo wir vielleicht Situationen sehen in der Welt, in unserer Gesellschaft, vielleicht in unserer Nachbarschaft, dass wir nicht weiter stumm bleiben und passiv bleiben, sondern dass wir Wege gehen und dass du uns zeigst, was konkret möglich ist, welche Mittel wir haben, um ja auch eine große Aufmerksamkeit zu bekommen, um Leuten auch einfach zu zeigen, ja, das ist Unrecht in Gottes Augen. Die Menschen sehen das zwar alle so, aber Gott sieht das anders. Ja, hilf uns, dein Wort klar und deutlich zu vertreten und darauf zu stehen und nicht abzuweichen und uns auch nicht einlullen zu lassen von dem, was uns die Gesellschaft mehr und mehr versucht einzupläuen. Ja, das sind so viele Bereiche. Nichts braucht die Welt mehr als eine Gemeinde, die für Wahrheit einsteht, die eine Säule der Wahrheit ist und die auf Christus zeigt, auf seine Gerechtigkeit, auf seine Liebe, auf seine Barmherzigkeit. So, Herr, befähige auch uns als Netzwerkgemeinde, eine Gemeinde zu sein, die Unrecht offen anspricht und die in Gerechtigkeit wandelt und die in deinem Evangelium wandelt und dadurch dir Ehre gibt, Herr. In Jesu Namen. Amen.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.